Deutschlandfunk. Hintergrund.
Angola. Reiches Land, düstere Zukunftsszenarien. Von Leonie March.
Der Schriftzug prangt überall in Angolas Hauptstadt Luanda. Als Wandgemälde an Mauern, auf Plakatwänden entlang der Straßen. 50 Jahre Unabhängigkeit steht da in verspielten Lettern, gelb auf rot. Darunter frei übersetzt aus dem Portugiesischen: Lasst uns die erzielten Erfolge bewahren und wertschätzen und eine bessere Zukunft aufbauen.
Liberdade, liberdade. Liberdade non tem preço.
Freiheit sei unbezahlbar, sagt Antonio Neto. Er selbst sei noch zu jung gewesen, aber seine Onkel hätten damals dafür gekämpft. 1975 wurde das südwestafrikanische Angola unabhängig, nach 400 Jahren portugiesischer Kolonialherrschaft.
Unabhängigkeit bedeutet viel. Man erringt nach Zeiten der Unterdrückung die Freiheit. Aber das allein reicht nicht. Es gibt noch mehr, was zur Freiheit selbst beiträgt.
Antonio Neto kehrt gerade von der Arbeit zurück. Er lebt in Sekele, einer am Reißbrett entworfenen Satellitenstadt unweit der Hauptstadt Luanda. Auf einer Grünfläche zwischen den viergeschossigen Wohnblöcken spielen Kinder. Einige Bewohner haben Blumenbeete und Palmen gepflanzt, umgeben von akkurat getrimmten Hecken. Auf den Balkonen trocknet Wäsche.
Die Gegend ist friedlich und ruhig. Noch aber haben wir hier nicht alle Einrichtungen, die uns versprochen wurden. Dabei ist dieses Viertel schon vor 10 Jahren gebaut worden. Wenn es also kein Wasser gibt, liegt das daran, dass es die Verantwortlichen nicht interessiert, dieses Problem anzugehen.
Die Verantwortlichen sind Beamte der Regierungspartei MPLA, der Volksbewegung zur Befreiung Angolas. Sie wurde 1956 gegründet und führte zuerst einen Guerillakrieg gegen die portugiesische Kolonialmacht. Nach der Unabhängigkeit kämpfte sie in einem Bürgerkrieg gegen die anderen Befreiungsbewegungen im Land. Antonio Neto wurde als Jugendlicher zwangsrekrutiert.
Ich war 16, fast 17 Jahre alt, so alt wie mein Sohn heute. Wenn ich ihn ansehe, wie er sich frei bewegen kann, ohne Angst zu haben, gefangen zu werden, dann freut mich das. Für mich hat damals ein Leben im Krieg begonnen. Wir waren in den Provinzen im Einsatz, haben Dörfer befreit und viele schlimme Situationen erlebt. Das war schwierig. Es war ja Krieg.
Ein Stellvertreterkrieg in der Zeit des Kalten Krieges. Die MPLA wurde von der Sowjetunion und Kuba unterstützt. Ihre Gegner, die FNLA und die UNITA, von den USA und Apartheid Südafrika. Hunderttausende Menschen wurden getötet und Millionen vertrieben. Der Krieg dauerte fast 3 Jahrzehnte bis zu einem Friedensabkommen 2002.
Als wir im Militär waren, versprachen sie uns ein besseres Leben nach dem Krieg. Vielleicht keinen Reichtum, aber Arbeit, Gesundheit, Bildung und so weiter. Aber als der Frieden dann da war, begannen sie nur damit, ihr Geld zur Schau zu stellen, ihre Position und all das.
Nirgendwo ist das so offensichtlich wie in Luanda. Die Kluft zwischen Reich und Arm ist extrem. In hübsch restaurierten, bonbonfarbenen Kolonialbauten sitzt die politische Elite. Für ihre Konvois schwarzer Luxuskarossen werden die Straßen gesperrt. An den Ampeln betteln Kriegsversehrte um ein paar Münzen und Kinder um Essen. Angola hat Diamanten und gehört zu den größten Erdölproduzenten Afrikas. Die Bevölkerungsmehrheit aber lebt in Armut. Nach 50 Jahren Unabhängigkeit zieht Wirtschaftsprofessor Carlos Rosado de Carvalho Bilanz.
Die Unabhängigkeit ist ein Grund zum Feiern, weil die Angolaner die Kontrolle über ihr eigenes Land übernommen haben. In der Kolonialzeit haben die Kolonisatoren gut gelebt und die Menschen ärmlich. Das sollte sich nach der Unabhängigkeit ändern. Aber in vielen Bereichen war der Lebensstandard der Menschen in der Kolonialzeit sogar besser als heute. Das heißt nicht, dass wir dieses Regime verteidigen. Es musste gestürzt werden. Aber diese alte Elite wurde lediglich durch eine neue Elite ersetzt, die nun alles dominiert.
Fast 4 Jahrzehnte lang hatte Präsident Eduardo dos Santos das Land regiert, ein autokratischer und korrupter Herrscher. Er errichtete zuerst einen Staat nach sozialistischem Vorbild. Noch in Bürgerkriegszeiten installierte er dann ein Mehrparteiensystem. 2008 wählten die Angolaner erstmals in Friedenszeiten ein Parlament. Die MPLA erzielte mehr als 80% der Stimmen. 2 Jahre später wurde die Verfassung verabschiedet. Die Macht der Regierungspartei MPLA sei bis heute ungebrochen, sagt Rosado.
Wir haben die Gesetze und die Verfassung geändert, aber nicht die Mentalität der Partei, die Angola regiert. Und sie tut alles, um an der Macht zu bleiben. Die Partei kontrolliert den Staat, all seine Organe, auch die Wahlkommission. Und so entsprechen auch die Wahlergebnisse dem Willen der MPLA.
Angola ist eine zentralistisch regierte, autoritäre Präsidialrepublik. Die ehemaligen Bürgerkriegsgegner von der UNITA sitzen zwar im Parlament, haben aber kaum Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Der Präsident ernennt die Gouverneure der Provinzen, er kontrolliert sämtliche Staatsorgane einschließlich des Verfassungsgerichts. Eine Gewaltenteilung gibt es nur auf dem Papier. Auch die wirtschaftliche Macht ist beim Präsidenten vereint. Der staatliche Mineralölkonzern Sonangol erwirtschaftet den Großteil der Staatseinnahmen. Bis 2017 war Präsidententochter Isabel dos Santos die Vorstandsvorsitzende. Dann trat ihr Vater nicht mehr zu Wahlen an. Der bis heute amtierende Präsident João Lourenço wurde gewählt. Der MPLA-Politiker trat als Reformer an, mit dem Versprechen, Staatsbetriebe zu privatisieren, die Wirtschaft unabhängiger vom Erdöl zu machen und gegen Korruption vorzugehen. In der Innenstadt von Luanda schaut Rafael Marques de Moraes von einer Dachterrasse auf die wuselige Straße und die Skyline, auf Blechdächer und verspiegelte Hochhäuser. Er ist der bekannteste Antikorruptionskämpfer Angolas, ein Enthüllungsjournalist. 2020 wurden die Luanda Leaks veröffentlicht. Sie belegten unter anderem, wie korrupte Deals Isabel dos Santos zur reichsten Frau Afrikas gemacht hatten.
Those are the same culprits now that were exonerated back then.
Gegen einige der Täter ging Lourenço vor, aber seine eigenen engen Vertrauten blieben unangetastet. Er hat den Kampf gegen die Korruption also nur dafür genutzt, um die Säulen des alten Regimes zu zerstören und dann seinerseits ein neues korruptes Regime zu errichten. Und es ist noch schlimmer geworden als früher. Seine Machtklique interessiert sich nicht für die normalen Leute. Deshalb zähle ich, zusammen mit allen anderen im Land, die Tage, bis er abtritt.
Als in diesem Sommer seltene Proteste gegen steigende Benzinpreise aufflammten, wurden sie gewaltsam von Polizei und Militär niedergeschlagen. Die Kameras des Staatsfernsehens waren stattdessen auf den Präsidenten gerichtet, der stundenlang Medaillen für besondere Verdienste zur Feier der 50-jährigen Unabhängigkeit verlieh. Auch der Enthüllungsjournalist sollte ausgezeichnet werden.
Ich habe die Medaille abgelehnt. Ich fühle mich nicht wohl dabei, für meinen Beitrag zur Entwicklung von einer Regierung ausgezeichnet zu werden, die gegen Entwicklung ist. Wir können nicht über Unabhängigkeit sprechen, wenn wir nicht in Bildung investieren. Aber nach 50 Jahren gibt es immer noch kein autonomes Budget für die Grundschulbildung. Ich war in Orten, an denen die Kinder 26 Kilometer zu Fuß zur nächsten Schule gehen müssen. Viele geben nach ein paar Tagen auf. Wenn man sich diese Probleme anschaut, wird klar, dass die Unabhängigkeit nur für die ist, die die Macht erlangen, nicht für die gewöhnlichen Leute.
Power is not for the ordinary people.
In der Hauptstadt Luanda schlagen sich viele als Händler durch. In den Provinzen als Fischer und Kleinbauern. Die Hauptverbindungsstraße gen Süden führt durch Gegenden, die im Bürgerkrieg umkämpft waren. Die Landminen sind mittlerweile geräumt. Die Straße ist wieder befahrbar, wenn auch nicht ganz frei von Schlaglöchern. Finanziert von China, im Austausch gegen Öl. China und Angola verbinden enge Beziehungen. Eher ein Abhängigkeitsverhältnis als eine Partnerschaft. China ist Angolas größter Handelspartner, Ölkunde und Kreditgeber. Die ehemalige Kolonialmacht Portugal spielt eine wesentlich geringere Rolle. Unter Präsident Lourenço sind die Beziehungen zu westlichen Mächten allerdings deutlich enger geworden. Europa und die USA investieren beispielsweise in den Ausbau des Lobito-Korridors, einer Bahnstrecke aus Kolonialzeiten, die bis ins Nachbarland Kongo führt. Lobito liegt rund 500 Kilometer von Luanda entfernt an der Atlantikküste. Am Gemeindeamt hängen große Banner zu 50 Jahren Unabhängigkeit. Drinnen sitzt Bürgermeister Carlos Pacatolo.
Wenn wir 50 Jahre Unabhängigkeit feiern, muss man erst mal sagen, die Unabhängigkeit und der Frieden waren es wert. Wir tun einiges für die Entwicklung, aber unsere finanziellen Ressourcen können nicht mit dem Bevölkerungswachstum mithalten. Die Wirtschaft muss in Zukunft schneller wachsen als die Bevölkerung. Das ist unsere größte Herausforderung in den nächsten 50 Jahren.
In Angola leben heute 37 Millionen Menschen. Die Bevölkerung wächst. Jede Frau bekommt im Durchschnitt 5 Kinder. Der Bürgermeister kennt sich mit Zahlen aus. Er kommt von der Universität, nicht aus dem Politbüro, hat als Politikwissenschaftler und Meinungsforscher gearbeitet.
Natürlich habe ich Zugang zu Daten und kenne viele der Probleme. Mein Fokus liegt auf Gesundheit, Bildung, sanitärer Grundversorgung und der Umwelt. Im Gesundheitsbereich haben wir getan, was noch nie eine Gemeinde getan hat. Wir haben unsere eigenen Ressourcen genutzt, um 15 Ärzte anzustellen. Im Bildungsbereich haben wir ein ehrgeiziges Programm. Wir wollen alle Schulen mit Pulten ausstatten. Auch das mit unseren eigenen Mitteln.
Die Tatsache, dass der Bürgermeister diese Maßnahmen als ehrgeizig bezeichnet, spricht Bände. Überall fehlt es an der Basisversorgung. Der Bedarf ist riesig und er wächst stetig. Angolas Bevölkerung ist eine der jüngsten der Welt. Das Durchschnittsalter liegt bei knapp 17 Jahren. Der Druck auf die Städte nimmt auch deshalb zu, weil die Landflucht anhält. Menschen verlassen die vernachlässigten Provinzen. Im Landesinneren, nahe der Kleinstadt Kubal, uralte Baobabbäume, Felsen, verstreute Siedlungen und breite Flüsse. Vor der Unabhängigkeit haben viele hier für die kolonialen Großbauern gearbeitet. Heute bewirtschaften sie ihre eigenen Felder. Auch hier wurden die Landminen geräumt. Der Boden ist fruchtbar. Fast alles wachse hier, sagt Selina Vikeya. Maniok, Mais und Bohnen, Bananen, Papaya und Zitronen baut ihre kleinbäuerliche Kooperative hier an.
Momentan haben wir kein Benzin für die Pumpen. Auf meinem Feld vertrocknen die Bohnen. Ich verliere die Ernte, weil wir kein Benzin bekommen können. Die Leute schlafen schon in den Warteschlangen an den Tankstellen. Und auch sie bekommen keins. Das Leben ist sehr schwierig.
Selina Vikeya schaut nachdenklich über die Felder ihrer Kooperation. Alles hier sei weit weg, sagt sie.
Die Mädchen und Jungen hier gehen nur bis zur 6. Klasse, weil die weiterführende Schule zu weit weg ist. Mädchen werden schon mit 12 oder 13 Jahren schwanger. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Wir flehen die Behörden an, zumindest ein medizinisches Notfallzentrum einzurichten. Aber die lokale Verwaltung kann nichts ohne Zustimmung der Provinz tun. Und von der kommt nie eine Antwort. Man sagt ja, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Aber wir haben sie verloren, weil wir schon so lange kämpfen.
Von einem langen Kampf kann auch João Malavindele Manuel berichten. Seit 20 Jahren engagiert er sich als Menschenrechtsaktivist. Die politische Elite in Luanda habe komplett den Bezug zur Lebensrealität der Menschen verloren, sagt er.
In Luanda sitzen Beamte in ihren Büros und schreiben neue Maßnahmen auf, ohne jegliche Bürgerbeteiligung. Die Entwicklung stockt, weil alles von der Zentralverwaltung abgesegnet werden muss. Lokale Behörden müssten mehr Macht bekommen und unabhängiger arbeiten können. Natürlich gibt es auch auf lokaler Ebene Korruption, Vetternwirtschaft und ähnliche Übel.
Aber trotzdem wäre das der beste Weg, um die Herrschenden und die Beherrschten näher zusammenzubringen.
Das Versprechen einer Demokratie habe sich auch nach 50 Jahren Unabhängigkeit nicht erfüllt, sagt Manuel. Der Aktivist leitet die Menschenrechtsorganisation Omunga, deren kleines Büro in einem Wohnhaus in Lobito liegt. Draußen auf der Straße spielen Kinder mit einem Hund. Soldaten gehen gegenüber in der Kaserne ein und aus. Militär und Menschenrechtler in scheinbar friedlicher Nachbarschaft. Auf staatliche Repression weist auf den ersten Blick nichts hin. Das ändere sich, wenn es Straßenproteste gäbe, Konferenzen mit Oppositionellen oder Wahlen anstünden, sagt Manuel. Dann gibt es willkürliche Festnahmen, Razzien, Tote.
Auf dem Papier sind wir ein demokratisches Land, aber in der Praxis eher ein autoritärer Staat. Und wenn es so weitergeht, vielleicht bald eine Diktatur. In diesem Land haben alle Angst, die Bürger und die Regierenden. Letztere haben Angst, die Macht und die Kontrolle zu verlieren. Andersdenkende werden eingeschüchtert und neue Gesetze verabschiedet, um sie in Schach zu halten. Viele Festnahmen sind zwar gesetzeskonform, aber die Gesetze an sich sind undemokratisch. Sie wurden mit dem Ziel verabschiedet, die Menschen zu unterdrücken.
So gibt es seit etwa einem Jahr ein Gesetz zum Schutz vor Vandalismus. Wenn während einer Demonstration oder Kundgebung öffentliches Eigentum beschädigt wird oder auch nur dazu aufgerufen wird, kann das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 25 Jahren geahndet werden. Menschenrechtler nennen das unverhältnismäßig. Eine Maßnahme, die Bürger und Bürgerinnen davon abschrecken soll, an Protestaktionen teilzunehmen.
Ich persönlich würde gerne einen Machtwechsel erleben, denn das ist ja Demokratie. Seit 50 Jahren haben wir es hier mit der gleichen Denk- und Herangehensweise zu tun. Nichts hat sich geändert. Seit 2017 haben wir zwar einen neuen Präsidenten, aber bei den nächsten Wahlen 2027 wollen wir einen echten Wandel. Das wird nicht einfach. Wir bereiten uns auf schwierige Zeiten vor. Politisch und gesellschaftlich geht es uns ja bereits schlecht.
Zurück am Stadtrand von Luanda sieht auch Bürgerkriegsveteran Antonio Neto schwierige Zeiten voraus. Mit den ehemaligen Gegnern hat er Frieden geschlossen. Für seine Befehlshaber von früher hat er kein gutes Wort übrig.
Ich sehe nicht, wie es Angola gut gehen kann, wenn die MPLA, die Regierungspartei, weiter an der Macht bleibt. Wir brauchen einen politischen Wandel. Ansonsten droht uns wieder ein Krieg. Wir Alten sterben aus. Die jungen Leute haben noch keinen Krieg erlebt. Sie sind verzweifelt und haben keine Angst vor dem Tod. Und unsere politischen Führer scheinen vergessen zu haben, dass niemand von einem Krieg profitiert. Ihr Verhalten heute wirkt so, als wollten sie uns in einen neuen Bürgerkrieg führen.
Neto ist nicht allein mit diesem düsteren Zukunftsszenario. Auch Menschenrechtler Manuel, Antikorruptionsaktivist Marquesh und Wirtschaftsprofessor De Rosado warnen vor der Gefahr eines neuen Krieges. 50 Jahre nach der Unabhängigkeit steht Angola an einem Wendepunkt.
Das war der Hintergrund. Angola. Reiches Land, düstere Zukunftsszenarien. Von Leonie March. Redaktion Susanne Elka-Fief.